glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir sind's wieder und wir suchen Antworten auf Fragen von heute in biblischen Schriften. Und wir, das sind
Jutta Lehner, Theologin.
Und Katrin Wolf, Künstlerin und Journalistin. Und ich habe schon angekündigt, wir wollen uns beschäftigen mit einem ganz aktuellen Thema, das aber tiefe, tiefe Wurzeln hat. Im Dezember 25, Jutta, ging es wieder durch die Nachrichten, wie so oft ein Attentat auf jüdische Menschen. In Australien war es da, aber es findet in Deutschland statt, überall auf der Welt. Ich habe das natürlich wie alle anderen in der Schule auch gelernt, diese Gewaltexzesse in den Konzentrationslagern, überhaupt ein ganzer Staat organisiert sich gegen Juden, um sie umzubringen. Und ich habe mich wie oft gefragt, woher kommt diese Gewalt, woher kommt dieser Hass? Wir haben letztes Mal ein bisschen gelernt über das Gottverständnis der Juden, das Gottesbild, und haben gelernt, dass sie vielleicht auch so etwas wie Neid auf sich gezogen haben, weil sie sich frei machen wollten von Herrschaft und Unterdrückung. Seit wann gibt es denn diese Gewalt gegen Juden und wie hat sich das entwickelt? Wann wurde das immer extremer?
Das ist auch eine sehr alte Geschichte. Also wir kennen ja aus der Geschichte auch Pogrome in Russland gegen kleine jüdische Dörfer.
Was heißt denn eigentlich Pogrome?
Pogrom heißt Gewalttat oder Ausplünderung oder Auslöschung.
Aus dem Russischen.
Aus dem Russischen kommt es. Und da ist es auch, zum ersten Mal gab es da auch Übergriffe auf ganze kleine jüdische Dorfgemeinschaften. Unglaubliche Gewaltexzesse. Wir kennen die Ausgrenzung von jüdischen Gruppen und Juden im Mittelalter, dass ihnen bestimmte Stadtgebiete zugewiesen wurden. Wir wissen, dass auch im Mittelalter Juden schon gelbe Stoffkennzeichnungen an ihren Kleidern tragen mussten oder bestimmte Hüte, um sie kenntlich zu machen als Juden. Also diese Formen zunächst mal von Ausgrenzung über die Jahrhunderte, das ist eine ganz alte Geschichte, die nimmt ihren Ursprung in der Phase, wo, und jetzt muss ich etwas sehr Unschönes sagen, wo das Christentum, was ja eigentlich vom Ursprung her eine jüdische Gruppe war,
ja,
wo das sich verselbstständigt durch Kaiser Konstantin und Kaiser Theodosius dann noch stärker.
Wir sind so 300 nach Christi, oder?
325, 400 nach Christus, wo das zur Reichsreligion erklärt wird. Und ab da beginnt, ich meine, Konflikte zwischen den Christen, die an den Jesus Messias glaubten, und den Juden, die nicht an den Messias jetzt glaubt, die sind natürlich schon erkennbar auch im Neuen Testament, dass es da Konfliktlinien gibt. Aber dann wird es endgültig, als die Politik sich einmischt, durch die kaiserlichen Edikte, wird es endgültig zu einer Feindschaft. Also, und Juden werden zu einer diskriminierten Gruppe im Römischen Reich. Also da beginnt im Grunde genommen der Antisemitismus kriegt da eine ganz andere Akzentuierung, also kriegt eine politische Stärke.
Okay, aber ich möchte nochmal an diesen Punkt kommen, weil den finde ich sehr wichtig, auch etwas, was ich nie verstanden habe. Dieser Hass zwischen Christen und Juden geht doch gar nicht, das ist ja fast dasselbe, es ist ja eine Quelle. Wie konnten Christen auf die Idee kommen, also Jesus war Jude?
Es ist ein absoluter historischer und theologischer Irrtum. Es ist eine Art, Kirche völlig falsch
abgebogen. Ja, wegen einem Irrtum.
Ja, die Kirche ist völlig falsch abgebogen an dieser Stelle. Also das hat was mit der Machtkonstellation zu tun. Also die Trennung, die Konflikte zwischen den jüdischen Gruppen, die nicht an den Messias Jesus glauben, und den jüdischen Gruppen, die an den Messias Jesus glauben. Diese Konflikte geschehen in der historischen Unterdrückungssituation des Römischen Reiches.
Nochmal langsam. Nochmal, erstmal Messias.
Ja, okay. Also
ganz.
Es gehört zu der jüdischen Überzeugung, Gott hat uns befreit, aber wir erfahren immer wieder neue Unterdrückung und fallen auch in alte Verhaltensmuster zurück. Gott wird jemanden senden, der uns wieder herausreißt aus dieser Unterdrückungssituation. Und da bilden sich Messias-Vorstellungen aus, die sich am König David zum Beispiel orientieren. Aber die Gruppe um Jesus herum sagt, nee, das ist eine falsche Idee. Der Messias, der uns erlösen wird oder kommen wird, der ist schon in Jesus da gewesen. Das war genau das Gegenteil von einem mächtigen König, sondern es ist eine Idee, dass das Mitleid, die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit im Judentum selbst wieder heranwachsen muss, dass wir es wieder tun müssen.
Also die Juden sagen, da kommt noch einer, und die Christen sagen, da war schon
da
einer
da. Da war schon einer. Das ist das Einzige, was uns eigentlich unterscheidet. Wir sagen, wir kennen den Namen des Messias schon, er wird wiederkommen, und die Juden sagen, wir kennen den Namen des Messias noch nicht. Aber das ist das Einzige im Grunde genommen, was uns unterscheidet, wenn wir jetzt mal die unselige Geschichte weglassen. Ja. Also von der Idee her ist das das Einzige.
Okay, und ist es dann aber, wenn du sagst eben so, also die Römer haben dann das Christentum zur Staatsreligion gemacht?
Ja, das war, aber 200 Jahre später wird das Römische Reich verschwinden. Und das Problem ist jetzt, dass das Christentum sozusagen an die Stelle des Römischen Reiches tritt. Das Christentum wird mit seiner ausgeprägten Hierarchie, die sich allmählich aufbaut, Papst, Bischöfe und so weiter, wird die Macht, das Machtvakuum des Römischen Reiches ausfüllen. Und da erst beginnt die wirkliche, der wirkliche Hass oder die wirkliche Feindschaft zwischen christlicher Macht dann und dem Judentum, wird dann erst wirklich politisch stark. Nicht? Das ist klar. Wenn die eine die Weltmacht in Fülle sozusagen hat und die Welterklärung hat und die anderen sind sozusagen die kleinen Zurückgebliebenen, dann agiert sich das aus. Und das, ich sage jetzt mal, dieser Judenhass, der da entsteht, der ist in die Kultur eingesickert. Der ist kulturell manifest geworden.
Also du würdest sagen, dieser Hass ist wirklich ein Teil unserer Kulturgeschichte. Ich will jetzt nicht Kultur gut sagen.
Ja, in Kulturgeschichte. Es ist in der Kultur breit angelegt und wurde immer wieder neu angefeuert, wurde auch immer wieder neu gefüttert, immer wieder mit neuen Neidgefühlen verbunden, mit neuen. Es gab auch erlösende Momente, zum Beispiel König Kasimir von Polen hat die Juden eingeladen zu sich, deswegen in Warschau, in Krakau kann man ganz große Judenviertel finden, wo sie frei leben durften. Das gab auch Ausnahmen, nicht wahr? Auch der französische König hat sich schon, es gab französische Könige, die haben gesagt, wir brauchen, die Juden sind prima, wir können die gut gebrauchen in unserer Gesellschaft, was sie können, sie dürfen bei uns frei leben. Es ist immer Unterschied. Es war nicht immer durchgängig Hass auf Juden, sondern es gab auch lichte Momente.
Aber es liegt letztendlich daran, dass man diesen Hass dann auch instrumentalisieren kann. Es ist ja irgendwie leicht, wenn ich sage, reg dich über den anderen auf, anstatt dass du selber nachdenkst. Also es ist ja auch bequem, anderen die Schuld zuzuschieben oder sich letztendlich auf diesen Hass zu verständigen. Ich meine, das sehen wir ja heute auch. Also du bist dann vielleicht auch schnell Teil einer Gruppe.
Ja, oder? Also zum Beispiel im Mittelalter, das war dann wie ähnlich wie bei den Hexenprozessen. Wenn dann ein schweres Unglück, ein schlimmes Unwetter kam oder sowas, man musste dafür, hat dann einen Sündenbock dafür gesucht. Mal waren es die Hexen, mal waren es die Juden. Also man gibt, will sich nicht zufrieden geben, dass es auch Unglück gibt, was sich nicht erklären lässt, sondern man muss irgendwie die Verantwortung abschieben oder man muss die Unsicherheit loswerden. Das ist politisch leicht zu benutzen.
Genau, genau.
Wir sehen das ja in der Nazi-Zeit. Der Hitler, der Knopf des Antisemitismus, der war ja schon gedrückt. In ganz Europa, in Österreich, überall gab es ja antisemitische Einstellungen, Grundeinstellungen. Der Hitler, das Nazi-Regime musste diesen Knopf einfach nur ein bisschen tiefer drücken. Nicht? Es war einfach, das zu aktivieren, mit bestimmten Neidgefühlen zu verbinden. Das ist, also Neidgefühle, ich glaube, das ist eine Sache, die kann man ganz leicht in Gesellschaften heraufbeschwören. Das sieht man ja auch in der aktuellen Auseinandersetzung. Das versperrt einem die Sicht auf die Menschlichkeit des anderen. Nicht? Wenn ich Neid habe, dann habe ich einen Menschen schon einsortiert und ich habe schon negative Gefühle in mir dermaßen geweckt. Und das kann man schüren und schüren und schüren bis hin zur aggressiven Tat gegen jemanden.
Absolut. Es ist ja auch, aber wie du eben sagst, es gab auch positive Beispiele und Juden hatten ja auch bestimmte, also oft also bestimmte Berufe. Es gibt große Bankhäuser, die jüdischen Familien gehörten. Also viele Künstler, viele Intellektuelle. Ist es so oder erscheint uns das nur im Nachgang der Geschichte so, dass das eben wirklich auch oft eine besondere Gruppe an intellektuellen oder gebildeten Menschen war?
Also es gab vom frühen Mittelalter an bis zur, dann wieder ganz exzessiv in der Nazizeit, gab es für Juden bestimmte Verbote, immer, für bestimmte Berufe. Sie durften bestimmte Berufe nicht ausüben.
Also als Regel in der Tora?
Ja, nee, nicht in der Tora, sondern Gesetz von den jeweiligen Gesellschaften, in denen sie lebten, durften sie bestimmte Berufe nicht ausüben.
Ah, okay.
Oder
zum Beispiel, also sie durften...
Sie waren, in dem Mittelalter war ihnen die Mitgliedschaft in den Zünften nicht erlaubt.
Ach so.
Das heißt, sie waren überhaupt ausgegrenzt.
Keine Handwerker werden.
Das war ganz schwierig. Also das Zweite ist, die Tora verbietet Zinsnahme vom eigenen Volk. Aha. Das heißt, damit blieb ihnen aber möglich, Zinsen, also Geld zu verleihen an Nichtjuden. Das hat natürlich... Je nachdem, wie vermögend ein jüdisches Bankhaus später dann war, hat dann den Neid natürlich hervorgerufen, hat auch viel Betrügereien hervorgerufen und so weiter. Also man merkt so, dass dieser Hass hin und her springt. Also wie Juden sich verhalten müssen oder verhalten in ihren Grenzen, schürt den Neid. Und das andere ist auch, man zieht ihnen aber auch wieder Grenzen und will sie einhegen. Also das ist Juden haben auch immer versucht, in der Gesellschaft, in der sie lebten, sich zu assimilieren. Also zum Beispiel sind viele jüdische Männer ja auch mit in den Ersten Weltkrieg gezogen und haben auf der Seite Deutschlands gekämpft. Vielleicht in der Hoffnung, dass sie sich hier in der deutschen Gesellschaft dann bewähren, dass man das ihnen zugute halten würde. Das hat ihnen überhaupt nichts genützt. Auch Menschen, die also im Ersten Weltkrieg den Kopf hingehalten haben
für den Zweiten,
sind in den Gaskammern umgekommen. Also die Assimilation, die Angleichung in einer Gesellschaft, das ist auch immer ein Weg, der sehr haarig ist und nicht immer zum Guten führt.
Ja.
Und eine ständige Auseinandersetzung im Judentum. Wie können wir uns in einer fremden, einer Gesellschaft, die nicht Tora gemäß ist, wie können wir da leben? Und die Erfahrungen sind schlecht. Also dass man die Tora wirklich leben kann, ist eine ganz schwierige Auseinandersetzung, die sich durch die Jahrtausende der Judenheit zieht.
Und wenn, so sind wir ja eingestiegen, wenn wir jetzt heute so Nachrichten hören, dass, wie gesagt, in Australien einfach ein Attentat gegen Juden durchgezogen wird, glaubst du, also ist dieser Antisemitismus, glaubst du, also dass so ein Attentäter wirklich weiß, was er da tut, oder ist da einfach geballter Hass, der sich irgendwie entlädt?
Völlig unreflektierter Hass ist das. Und Hass ist unreflektiert.
Ja.
Hass ist ja nicht rational, sondern ist angereichert mit vielen Meinungen, wird benutzt, wird vorgeschoben. Also es gibt ganz vieles, was da eine Rolle spielt. Also die wenigsten sagen, also ich verübe jetzt ein Attentat gegen eine Tora-Schule, weil man hier die Rechtsweisungen Gottes lehrt, wenn man sich damit beschäftigen würde, würde man vielleicht sogar auf die Idee kommen, dass man sich in vielen Punkten in der Meinung, in der Sicht der Dinge einig ist. Mhm. Aber Hass macht blind, nicht? Das ist ein blindwütiger Hass, der hier ausagiert wird und der auch von außen wahrscheinlich an Menschen herangetragen wird und tief ins Bewusstsein eindringt. Das Einzige, was vielleicht hilft dagegen, ist, sich wirklich mit diesen historischen Ursprüngen und theologischen Ursprüngen zu befassen und zu merken, im Grunde genommen geht es um eine andere Lebensweise, die uns allen gut täte. Also sich damit auseinanderzusetzen, wie ist eigentlich nach Gottes Weisung menschliche Gemeinschaft gemeint.
Und wie kann ich Gott tun?
Wie könnte ich Gott tun? Das wäre es.
Ja, genau. Das macht auf jeden Fall neugierig. Wir haben ein spannendes Thema nächstes Mal. Da geht es um Idole. Ich bin sehr gespannt. Und insofern bleiben wir natürlich gerne neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.